Ja, ihr habt schon gemerkt, heute geht es um den Regenbogen. Und da stellt sich immer wieder mal die Frage, wem gehört eigentlich der Regenbogen? Man hört immer wieder mal den Vorwurf, ihr Christen, ihr habt euch den Regenbogen nehmen lassen. Zunächst von der Friedensbewegung und dann zuletzt auch noch von der Queerbewegung. Und in den USA gibt es Stimmen, habe ich gehört, unter evangelikalen Christen, die dazu aufrufen, dass wir Christen uns den Regenbogen zurückerobern. Als göttliches Symbol. Wem gehört der Regenbogen? Das erfahren wir, wenn wir schauen, mit wem hat Gott eigentlich diesen Bund geschlossen, als er den Regenbogen als Zeichen an den Himmel gesetzt hat. Wem gilt dieser Bund? Und da lesen wir Noah und seine Nachkommen, das heißt alle Menschen auf dieser Erde und den Tieren. Das ist interessant. Es gibt also beim sogenannten Noah-Bund drei Bündnispartner, nämlich Gott, Mensch und die Tiere. Und dabei stellt sich nebenbei die Frage, können eigentlich die Tiere den Regenbogen sehen? Kann ein Hund oder ein Elefant den Regenbogen eigentlich sehen? Und was empfinden die dabei, wenn sie das sehen? Aber wenn Gott mit allen Lebewesen diesen Bund geschlossen hat und dieses Bundeszeichen aufgesetzt hat, diesen Regenbogen, dann heißt es eigentlich, der Regenbogen gehört allen. Der Regenbogen gehört allen Lebewesen. Und wir Christen können daher nicht behaupten, man hätte uns jetzt den Regenbogen gestohlen, den müssen wir uns vielleicht wieder zurückerobern. Er gehört allen Menschen, allen Lebewesen. Aber wichtiger als diese Besitzansprüche ist vielmehr zu fragen, was bedeutet eigentlich dieser Regenbogen? Was steckt hinter diesem fantastischen Symbol am Himmel? Und was hat sich Gott dabei eigentlich gedacht, als er mit Noah und den Tieren diesen Bund geschlossen hat? Und dazu möchte ich heute mit euch diese Geschichte von Noah und der Flut und vor allem den Tag danach, Day After, gab es mal einen Film in den 80ern und das machen wir heute auch so. Wir schauen in den Tag danach, der erste Tag nach der Sintflut. Was ist da eigentlich passiert? Da wollen wir genauer hinschauen. Aber wir gehen erstmal ganz an den Anfang, denn die Geschichte mit der Flut beginnt mit einer desaströsen Diagnose über die Menschheit. Und sie gibt uns, der Anfang gibt uns, einen dramatischen Einblick in das Herz Gottes. Wir haben es ganz am Anfang in dem kurzen Videoclip gesehen, weiß nicht, ob man es alles verstanden hat. Gerade das Ende dieses Clips war, glaube ich, doch sehr deutlich und eindrücklich. In den Kapiteln 3 bis 6 des ersten Mosebuches, also nach dem Sündenfall, wird uns geschildert, wie sich das Böse auf dieser Welt lawinenartig ausgebreitet hat. Und so kommt Gott nach dieser sehr kurzen Menschheitsgeschichte, muss man wirklich sagen, es war ja wirklich nur eine ganz kurze Menschheitsgeschichte, zu einem vernichtenden Urteil. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen so groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Das sind dramatische Sätze, die uns einen erschütternden Einblick in das Herz Gottes geben. Bezeichnet ist hier das Stichwort Herz. Zweimal wird hier Herz erwähnt. Das Herz des Menschen, das sehr böse ist. Und das Herz Gottes gegenübergestellt, was sehr betrübt ist. Und am Ende der Sintflutgeschichte gibt uns der Erzähler nochmal einen Einblick in die Herzen, in das Herz der Menschen und in das Herz Gottes. Und da werden wir dann am Ende einen kleinen, aber wesentlichen Unterschied entdecken mit einem anderen Ausgang. Die Bosheit der Menschen wuchs also in kurzer Zeit sehr enorm an und die Ursache lag am Herzen. Alle Bestrebungen, alle Gedanken des menschlichen Herzens sind böse von Anfang an, heißt es. Und hier geht es nicht um die Herzen einiger besonders böser Menschen, sondern um die Herzen der Menschheit an sich, um die Herzen des Menschen. Seit dem Sündenfall ist die Menschheit vom Grund auf im Herzen böse. Das ist eine schonungslose Diagnose. Und das Herz ist nach alttestamentlicher Vorstellung nicht nur Sitz des Gefühls, sondern des Verstandes und des Willens. Das heißt, man kann sagen, die ganze Menschheit ist von ihrem Wesen her durch und durch böse. Und das Schlimme dabei war, dass immer weiter Grenzen überschritten wurden. Wenn man diese Kapitel liest, von Kapitel 3 bis Kapitel 6, wie immer weiter Grenzen überschritten wurden. Und unmittelbar vor dieser Aussage von Gott lesen wir, wie dieser rätselhafte Bericht von den Göttersöhnen, die mit den Frauen der Menschen Ehen eingegangen sind. Das heißt, das Böse ging über sämtliche gottgesetzten Ordnungen hinweg. Und jetzt musste Gott eine Notbremse ziehen und, ja, heute würde man sagen, den Stecker ziehen oder die Vernichtung beschließen. Und da wird uns der Blick vom Bösen des Menschen, vom bösen Herzen des Menschen in das Herz Gottes gelenkt. Und da sehen wir eben keinen kaltblütigen Gott, der gleichgültig oder wütend die Vernichtung seiner Schöpfung beschließt. Es werden hier zwei sehr menschliche Regungen bei Gott benannt, die wir alle sehr kennen. Vielleicht, damit wir mitfühlen können, wie hat sich Gott eigentlich da gefühlt damals in dieser Situation. Es heißt, es reute ihn und es betrübte ihn. Und daran kann man sehen, wie sehr es das Herz Gottes zerrissen hat in dieser Situation. Er war zutiefst betrübt über den Zustand der Menschheit und er bereute es, dass er die Menschen überhaupt geschaffen hat. Das sind sehr menschliche Regungen, die hier über Gott ausgesagt werden. Und das wirft dann schon die Frage auf, ja, hat Gott das nicht gewusst, dass das so eskaliert mit seinen Menschen? Warum hat er sie dann überhaupt geschaffen, wenn er gewusst hat, da kommt die Sündenfall und dann wird das alles schrecklich werden? Natürlich hat Gott gewusst, wo die Reise hingehen wird nach dem Sündenfall. Denn er hat ja schon Adam und Eva die Lösung angedeutet, dass das Böse eines Tages besiegt werden wird und dass die Herrschaft des Bösen beendet werden wird. Da hat er ja schon das Kreuz angedeutet, den Tod Jesu. Aber vielleicht war es die Dimension des Bösen, wie schlimm das wirklich geworden ist, wie das eskaliert ist, dass Gott das sah und ihn so zutiefst erschütterte, dass er es tatsächlich bereute, die Menschheit erschaffen zu haben. Jedenfalls bekommen wir hier einen sehr erschütternden Blick in das Herz Gottes und es soll uns zeigen, dass wir es nicht mit einem kalten, brutalen, gleichgültigen Gott zu tun haben, sondern mit einem Gott, den es aus Liebe zu den Menschen das Herz zerreißt. Noah aber fand Gnade beim Herrn, so geht die Geschichte dann weiter. Dies ist die Familiengeschichte von Noah. Noah war ein gerechter Mann und tadellos, im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen. Er führte ein Leben in enger Beziehung zu Gott. Mit Noah wollte Gott einen Neuanfang starten, sozusagen ein Reset, würde man heute sagen. Aber der Hinweis, Noah fand Gnade beim Herrn, zeigt aber auch, auch Noah hatte sich durch seinen Lebenswandel nicht das Ticket für die Arche verdient. Auch Noah brauchte Gnade. Aber Noah war zumindest jemand, der in enger Beziehung mit Gott gelebt hat. Und die weitere Geschichte zeigt dann ein ganz wichtiges und interessantes biblisches Prinzip. Denn Noah bekommt von Gott einen detaillierten Plan. Und Noah handelt exakt nach diesem Plan. Und dadurch wird er und seine Familie vor dem Gericht gerettet. Und das ist, dieses Handeln nach diesem Plan Gottes ist eine Typologie auf die Heilsgeschichte, auf Gottes Rettungsplan. Nämlich, Gott zeigt uns in der Bibel ja einen genauen Rettungsplan, wie wir vor diesem letzten großen Gericht gerettet werden können. Und wer sich genau an diesen Plan hält, nämlich dass Jesus für ihn gestorben ist, an diesen Rettungsplan, der wird gerettet und kommt nicht ins Gericht. Die Geschichte von Noah und der Arche zeigt eigentlich, es lohnt sich, nach Gottes Plan zu handeln. Und das ist eben mehr als nur Gehorsam, so nach dem Motto, ja, Noah war gehorsam. Nee, das ging ums Überleben. Dieser Gehorsam hat ihm das Leben gerettet. Also Gehorsam, Gottes Plan befolgen, ist lebensrettend. Die weitere Geschichte ist bekannt, Noah und seine Familie werden gerettet. Und jetzt machen wir einen großen Sprung an das Ende der Geschichte, beziehungsweise an den ersten Tag danach, an den Neuanfang. Und wir schauen, was da geschehen ist in 1. Mose 8, ab Vers 15. Und Gott redete zu Noah und sprach, geh aus der Arche heraus, du und deine Frau und deine Söhne, und die Frauen deiner Söhne mit dir. Alle Tiere, die bei dir sind, von allem Fleisch, an Vögeln und an Vieh und allen kriechenden Tieren, die auf der Erde kriechen. Lass sie mit dir hinausgehen, dass sie wimmeln auf Erden und fruchtbar sind und sich mehren auf der Erde. Da ging Noah hinaus, er und seine Söhne und seine Frau und die Frauen seiner Söhne mit ihm. Alle Tiere, alle kriechenden Tiere und alle Vögel, alles, was kriecht auf der Erde nach ihren Arten, ging aus der Arche. Und Noah baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Das war das Erste, was geschehen ist. Und ich finde das faszinierend, was da passiert, was Noah als allererstes tut. Noah feiert mit seiner Familie einen Dankgottesdienst. Der erste Tag nach der Flut beginnt mit einem Gottesdienst. Man kann sagen, die nachsintflutliche Zeit beginnt mit einem Gottesdienst. Noah baut dem Herrn ein Altar. Das ist das erste Mal, dass in der Bibel ein Altar erwähnt wird. Kain und Abel opferten auch, aber da steht nichts von einem Altar. Wie Noah auf diese Idee Altar kam, das wissen wir nicht. Noah verdankte Gott seine Rettung und er wollte das mit einem Dankgottesdienst, mit einem Dankopfer zum Ausdruck bringen. Und da nahm er das Wertvollste, was vorhanden war, nämlich die reinen Tiere, und er verbrannte sie ganz. Nichts wollte er für sich zurückbehalten und Gott alles geben aus Dankbarkeit. So beginnt das neue Leben auf der Erde mit einem Gottesdienst. Und so wird es auch ganz am Ende sein. Wir lesen in der Offenbarung Kapitel 7, dass der Anfang der neuen Schöpfung auch mit einem Gottesdienst beginnt. Finde ich faszinierend. Das heißt, der Gottesdienst hat schon einen sehr hohen Stellenwert. Wenn die Zeit danach, nach der Sintflut, mit Gottesdienst anfängt und auch die neue Schöpfung wiederum mit einem Gottesdienst. Interessant ist nun, wie Gott auf dieses Brandopfer reagiert. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen, um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Und auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Gott roch diesen lieblichen Geruch, wird sehr menschlich von Gott gesprochen. Das heißt, Gott nimmt dieses Opfer wohlwollend an. Auch an anderen Stellen im Alten Testament lesen wir im Bericht in Bezug auf Opferkult und Opfer, Brandopfer, dass Gott diese Opfer riecht und er sie wohlwollend annimmt. Damit wird ausgedrückt, Gott freut sich an der Hingabe des Menschen. Das Opfer ist ein Ausdruck von Hingabe. Natürlich freut er sich nicht am Geruch verbrannter Tiere. Aber in diesem Zusammenhang entsteht die Frage, war dieses Brandopfer jetzt die Ursache dafür, dass Gott beschloss, die Erde nicht noch einmal zu verfluchen? Hat das Brandopfer Gott sozusagen umgestimmt oder sogar besänftigt? Und jetzt beschließt er, die Erde nicht noch einmal zu verfluchen. Denn an der Diagnose hat sich ja eigentlich grundlegend nichts geändert. Der Mensch ist nach wie vor, das Herz des Menschen ist nach wie vor böse. Gott hat seine Einstellung geändert, obwohl das Menschenherz weiterhin böse ist. Will er die Erde nicht noch einmal mit einer Flut vernichten? Hat also der Bratenduft, könnte man ein bisschen salopp sagen, die Einstellung zum Menschen geändert und Gott besänftigt? Wenn das so wäre, dann müssten wir eigentlich ständig Brandopfer bringen. Weil wir haben uns ja nicht verändert und wir leben eigentlich, wenn man es genau betrachtet, immer am Rand einer Sintflut, dass Gott irgendwann mal sagt, jetzt ist gut. Dann müssen wir immer wieder Brandopfer bringen, angesichts und vor allem immer mehr angesichts der dramatischen Entwicklung auf dieser Welt. Nein, das kann es eigentlich nicht sein, dass dieses Brandopfer Gott letztlich umgestimmt hatte. Denn bereits vor der Flut kündigte Gott schon diesen Bund an. Als Gott Noah seine Pläne offenbart über die Flut, sagt er zu Noah, aber mit dir will ich einen Bund schließen. Kapitel 6, Vers 18. Das heißt, Gott wusste schon am Anfang vor der Flut, dass er nachher diesen Regenbogen-Noah-Bund schließen würde. Und dieser Bund beinhaltet ja eben, dass er die Erde nicht mehr verfluchen wird mit einer Flut. Das heißt, das Brandopfer ist nicht der Grund, weshalb Gott beschließt, die Menschheit nicht noch einmal so zu vernichten, sondern eher der Auslöser. Die eigentliche Begründung nennt Gott selbst, und die ist sehr verblüffend, weshalb er die Erde nicht noch einmal mit einer Flut vernichten will. Obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist. Viele übersetzen hier, denn das Trachten des menschlichen Herzens ist böse. Die Schlachterübersetzung orientiert sich mehr am hebräischen Text und da kann man durchaus übersetzen mit obwohl. Das ist noch drastischer eigentlich. Obwohl das menschliche Herz von Jugend an böse ist, will Gott diese Erde nicht noch einmal verfluchen. Gott weiß um die Bosheit des Menschen, um das Böse im Herzen des Menschen und er entscheidet sich trotzdem für Gnade und sie nicht noch einmal zu vernichten. Am Anfang und am Ende der Sintflutgeschichten sehen wir zwei Bibelstellen, die sich einerseits entsprechen und andererseits aber zu einem völlig anderen Ausgang kommen. Am Anfang der Sintflutgeschichte lesen wir hatten es vorhin schon mal, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allezeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde. Und es betrübte ihn in seinem Herzen und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Am Ende der Geschichte eine ähnliche Aussage, aber eine völlig andere Konsequenz daraus. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen, um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Also die Ausgangslage ist gleich, das menschliche Herz ist böse. Aber an Gottes Herz hat sich was verändert. Interessant, in beiden Texten steht zweimal das Wort Herz. Zweimal steht, dass das menschliche Herz böse ist. Und zweimal schauen wir in Gottes Herz. Vor der Sintflut ist das Herz betrübt, dass er die Menschen gemacht hat. Und nachher spricht er in seinem Herzen, ich will den Erdboden nicht mehr verfluchen, um des Menschen willen. Das heißt, Gottes Herz hat sich verändert. Es war eine Herzensentscheidung Gottes, die Menschheit nicht noch einmal zu vernichten. Nicht das Opfer hat Gott besänftigt oder umgestimmt. Gott hat sich von Herzen dafür entschieden, diese Menschheit zu erhalten, obwohl sie von Jugend an böse ist. Das heißt, Gott hat ein Herz für Menschen, für seine Menschen. Und das Erstaunliche ist, Gott hat ein Herz für Menschen, deren Herz böse ist. Ein Herz für böse Menschen. Gott hat ein Herz für Menschen, die kein Herz für ihn haben. Das ist krass. Gott hat ein Herz für böse Menschen. Wir sehen hier den Herzschlag Gottes in diesem Moment. Es ist ein Herzschlag für seine Menschen. Ein Herzschlag für die ganze Menschheit. Und dann finden wir im Folgenden einen interessanten Herzschlag Gottes geschildert. Der Herzschlag Gottes lautet Saat und Ernte. Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Da kann man den Herzschlag Gottes hören und lesen. Saat, Ernte, Frost, Hitze, Sommer, Winter, Tag, Nacht, Tag, Tag, Tag. Herzschlag Gottes. Im Rhythmus von Tag und Nacht, im Rhythmus der Jahreszeiten erleben wir Gottes Herzschlag für die Menschheit. Im Wechsel der Jahreszeiten erleben wir Gottes Herzschlag für die Menschen. Im Wechsel von heißen und kalten Zeiten können wir Gottes Herzschlag spüren. Und wenn wir, wie in letzter Zeit öfter geschehen, außergewöhnlich lange Hitzeperioden oder auch lange Kältephasen erleben, dann spüren wir intuitiv, da stimmt was nicht. Am Herzschlag Gottes. Der Herzschlag Gottes gerät so ein bisschen aus dem Takt. Im Wechsel von Saat und Ernte erleben wir aber auch, wie Gott die böse Menschheit immer wieder versorgt. Das ist auch ein Phänomen und fantastisch. Im Grunde versorgt Gott die böse Menschheit mit genug Essen. Und wenn es in manchen Regionen zu wenig gibt, haben andere Regionen, die teilen könnten. Der Herzschlag Gottes ist letztlich überlebensnotwendig für uns, dass wir hier auf dieser Erde weiter leben können. Und damit kommt zum Ausdruck in diesem Wechsel, Gottes Herz schlägt für uns. Alles, was wir zum Leben brauchen, gibt er uns von Herzen. Und das allein aus Gnade, obwohl wir so böse sind. Jetzt könnte man ja zu dem Schluss kommen, na, wenn das so ist, wenn es bis zum Ende der Erde diesen festen Rhythmus gibt, dann brauchen wir doch wegen dem Klimawandel keine Panik haben. Gott selbst sorgt doch dafür, dass dieser Rhythmus erhalten bleibt. Und dann könnte man weiter schließen, dann müssen wir es mit dem Klimaschutz auch nicht so übertreiben. Gott garantiert uns doch eine stabile Klimaordnung, könnte man sagen. Das sind spannende Fragen, theologische und ethische Fragen. Wie gehen wir jetzt damit um? Wie passt das zu der gegenwärtigen Entwicklung? Man könnte eine Antwort so zusammenfassen. Die Verheißung, diese Stabilität ist kein Freibrief, dass wir auf unbekümmerte Weise einfach immer so weitermachen und die Schöpfung weiter zerstören. Gott verspricht natürlich, dass die grundlegenden Rhythmen der Schöpfung erhalten bleiben. Das heißt aber nicht, dass es keine Veränderungen geben wird. Das heißt nicht, dass es Krisen geben kann in diesen Rhythmen. Es gab immer wieder klimatische Veränderungen und Katastrophen und Fluten, Kälteperioden, Hitzeperioden. Auffällig ist allerdings, und das bekommen ja auch alle mit, dass sich die Wissenschaftler weitgehend einig sind, dass es seit der Industrialisierung einen deutlichen Anstieg der Temperatur gibt und dadurch auch extreme Wetterphänomene immer mehr werden und häufiger geworden sind und extremer geworden sind. Das widerspricht jetzt aber nicht der Zusage Gottes. Der Text spricht von einem Fortbestehen der Rhythmen, aber nicht von einem unveränderlichen Zustand dieser Rhythmen. Das heißt, in diesem Rhythmus kann es durchaus zu extremen Ausschlägen kommen. Oder anders ausgedrückt, dieser Rhythmus kann auch ins Stolpern kommen. Klimawandel, Extremwetter, Umweltzerstörungen sind reale Bedrohungen, die wir erleben. Sie werden diesen göttlichen Rhythmus nicht vollständig aufheben. Das lesen wir hier. Das ist tröstlich zu wissen, das wird weitergehen. Aber man könnte so sagen, wir stören sozusagen mit unserem Verhalten Gottes Herzschlag für die Schöpfung. Ein weiterer Aspekt ist Gottes Treue und menschliche Verantwortung. Gott sagt zu uns, dass er diesen Rhythmus erhalten will bis zum Ende der Erde. Das ist richtig, solange die Erde besteht. Trotzdem sind wir als Geschöpfe aber auch verantwortlich für die Schöpfung. Der Auftrag, die Erde zu bebauen und zu bewahren, wie es ganz am Anfang heißt, der bleibt natürlich weiterhin bestehen. Und schließlich gibt uns diese Zusage aber auch Hoffnung. Wir müssen nicht in Panik und in Hysterie verfallen. Gott überlässt die Welt nicht sich selbst. Das lesen wir hier in dieser Botschaft. Gott lässt es nicht einfach laufen und irgendwann ist alles kaputt, sondern Gott selbst wacht über die Ordnung und Rhythmen in seiner Schöpfung. Und diese Zusage erinnert daran, dass die Schöpfung einen von Gott gesetzten Rhythmus hat, den die Menschen natürlich nicht zerstören sollen oder eingreifen sollen. So können wir als Christen diesen Vers auch als Motivation sehen, uns für Klimaschutz und nachhaltiges Leben auf dieser Welt einzusetzen. Aber immer im Vertrauen darauf, dass wir es letztlich nicht reißen können, sondern dass es immer noch an Gottes Schöpfungserhalten liegt, an Gottes Zusage, dass diese Rhythmen bestehen bleiben. Und dazu hat uns Gott eben dieses Zeichen gegeben. Dann sagte Gott zu Noah und zu seinen Söhnen, die bei ihm waren, ich schließe an meinen Bund mit euch und euren Nachkommen und allen Lebewesen bei euch, den Vögeln, dem Vieh und den wilden Tieren. Ich schließe ihn mit allen, die aus der Arche kamen, mit allen Lebewesen auf der Erde. Ich werde meinen Bund mit euch schließen. Nie wieder soll eine Sintflut alles Leben ausrotten. Nie wieder soll eine Sintflut die Erde vernichten. Weiter sagte Gott, ich schließe diesen Bund mit euch und mit allen Lebewesen bei euch. Er gilt für alle künftigen Generationen. Und dies ist das Zeichen, das an den Bund erinnern soll. Ich setze meinen Bogen in die Wolken. Er soll das Zeichen sein für den Bund zwischen mir und der Erde. Wenn ich die Wolken über die Erde aufziehen lasse, erscheint der Bogen am Himmel. Dann denke ich an meinen Bund mit euch und mit allen Lebewesen. Nie wieder soll das Wasser zur Sintflut werden, um alles Leben zu vernichten. Der Bogen wird in den Wolken stehen, wenn ich ihn sehe, denke ich an den ewigen Bund Gottes mit allen Lebewesen, mit allem, was auf der Erde lebt. Gott sagte zu Noah, dieser Bogen ist das Zeichen des Bundes, den ich mit allen Lebewesen auf der Erde geschlossen habe. Dieser Bund ist der sogenannte Noah-Bund, den Gott jetzt wirklich mit allen Lebewesen auf der Erde geschlossen hat. Ein Bund soll ja die Beziehungen von Bündnispartnern regeln und klären. Ein Vertrag mit verlässlichen Regeln ist ein Bund. Und dieser Bund unterscheidet sich jetzt von allen weiteren Bünden, die nachher kamen, darin, den Abraham-Bund zum Beispiel, den Sinai-Bund oder auch den neuen Bund, den er mit Christus geschaffen hat. Diese Bünde wurden nämlich, also die Bünde nach Noah, wurden immer mit einzelnen Menschen oder einem Volk geschlossen. Hier schließt Gott den Bund mit allen Lebewesen, auf dieser Welt, mit der ganzen Menschheit. Alle sind in diesen Bund eingeschlossen. Und eine weitere Besonderheit ist, weder die Menschen noch die Tiere können diesem Bund zustimmen. Er gilt einfach. Die anderen Bünde verlangen immer eine Zustimmung des Menschen, dass er sagt, okay, ich nehme diesen Bund an. Hier gilt der Bund einfach, einseitig. Gott schließt von sich aus einseitig einen Bund mit der ganzen Menschheit und mit allen Tieren. Und wir werden gar nicht gefragt, ob wir in diesem Bund leben wollen. Wenn wir nicht in diesem Bund leben wollten, müssen wir auswandern auf den Mond oder auf den Mars oder in eine Raumstation. Und es gibt noch eine Besonderheit in diesem Bund, nämlich die Laufzeit. Es ist ein ewiger Bund. Und das Zeichen dieses Bundes ist der Regenbogen. Und es ist hochinteressant, das Wort für Bogen im Hebräischen ist eigentlich ein Wort für Waffe. Der Bogen ist eine Waffe. Und dass Gott jetzt ausgerechnet einen Bogen gewählt hat, hat jetzt nicht nur etwas mit Physik zu tun, das ist ein physikalisches Phänomen, was wir da sehen am Himmel, sondern wir müssen uns mal vergegenwärtigen, da steht eine Waffe am Himmel. Ein Bogen, das ist ein Kriegsinstrument im Hebräischen. Und eigentlich hätten wir den Kriegsbogen verdient. Aber das Zeichen des Bundes, der Regenbogen am Himmel, ist kein schussbereiter Bogen, sondern er steht sozusagen abgestellt, er ruht, nicht bereit zum Schuss. Der Bogen ist also keine Waffe, die Gott jederzeit abschießen könnte, um uns zu vernichten, sondern Gott hat diese Gerichtswaffe beiseite gestellt in den Himmel. Und sie steht dort als Zeichen des Friedens Gottes mit uns, zwischen Gott und allen Lebewesen. Ich habe so gedacht, als mir das so deutlich geworden ist mit diesem Kriegsbogen, was für ein starkes Zeichen macht Gott da im Himmel. Und sich das dann vorzustellen, das ist das Zeichen Gottes, das sagt, ich habe Frieden mit euch geschlossen. Gott hat Frieden mit seinen Geschöpfen geschlossen, mit allen Menschen, alle Menschen und alle Tiere sind damit eingeschlossen. Und daher gehört der Regenbogen wirklich allen Geschöpfen. Warum hat Gott das gemacht, könnte man sich fragen. Hat er sich resigniert damit abgefunden? Naja, die ändern sich eh nicht, also dann lassen wir es halt weiterlaufen. Die Menschen sind nun mal so, sie werden sich ohnehin nicht ändern, von daher will ich sie eh nicht nochmal vernichten, es bringt ja eh nichts. Nein, der Regenbogen und der Entschluss, diese Menschheitsgeschichte oder die Menschheit nicht noch einmal auszulöschen, hat einen viel tieferen Grund, nämlich die Heilsgeschichte. Gott hat die Menschheit erhalten und die Schöpfung erhalten, um seine Heilsgeschichte zu verwirklichen auf dieser Welt, um sie weiterzuführen. Es geht darum, dass Gott seine Heilsgeschichte durchführt. Und dieser göttliche Rhythmus von Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer, Winter, Tag und Nacht dient letztlich dazu, dass Gottes Geschichte mit den Menschen weitergehen kann, dass Gott zu seinem Ziel kommt mit der Menschheit. Dazu braucht er eine intakte Erde oder weitestgehend intakte Erde. Gott garantiert also den Erhalt seiner Schöpfung, bis die Heilsgeschichte vollendet ist. Dann erst kommt die neue Schöpfung, die dann mit einem Gottesdienst beginnt. Der Regenbogen und dieser ewige Bund Gottes mit den Menschen hat also einen tiefen Grund, der über die reine Erhaltung der Schöpfung an sich hinausgeht. Gott braucht eine intakte Erde, um die Menschheit zu retten, um die Menschen zu retten. Denn wir lesen in der Bibel, Gott will, dass alle gerettet werden. Und dazu erhält er diese Erde, damit er weiter Menschen retten kann. Und so heißt es dann auch im 2. Petrusbrief, wo auch das Ende angedeutet wird, dass das Ende nicht eine Wasserflut sein wird, sondern eine Feuerflut. Aber da heißt es interessanterweise, der Herr zögert nicht, sein Versprechen zu erfüllen, nämlich diese neue Schöpfung, dass er wiederkommt, auch wenn einige es meinen. Vielmehr hat er Geduld mit euch, denn er will nicht, dass jemand zugrunde geht. Im Gegenteil, er will, dass alle ihr Leben ändern. Gott will, dass alle ihr Leben ändern und deshalb erhält er diese Schöpfung, damit noch Zeit besteht, um Menschen zu retten. Das ist Gottes großes Ziel und seine Absicht mit uns, weil er diese Menschheit eben so sehr liebt. Amen.